Morgen meine Frau eine Bibellese gemacht und wir lesen immer laut uns gegenseitig die Texte vor. Wir haben so eine kleine Gruppe, wo wir so in ein Jahr durch die Bibel uns arbeiten. Einige von euch sind ja dabei und gestern musste ich einmal ganz kurz anhalten und hab gedacht, boah, kennt ihr das so, wo Gott auf einmal zu euch redet? So, wumm. So, du denkst, jetzt bremse ich mal ab und ich musste innehalten. Mir, Tanja hat Andreas, was ist los? Ich war total ergriffen von dem, was ich da gespürt habe. Und ich dachte mir, was war das denn jetzt? Dieses so, oft verlangt man, dass Gott redet. Und wenn er dann redet, bist du total erschrocken. Und gut, manchmal redet er nicht so, dass mir das gefällt. Aber gestern war so, wo ich denke, endlich hast du mal eine Antwort bekommen von dem, was du so lange... Wo du Fragen drauf hast. Und da spielt Gnade auch bei eine große Rolle. Und ich habe mich dann irgendwie so ein bisschen so wie Paulus gefühlt, der so einen Stachel in sich trug. Ja, so eine Verfehlung. Manche Ausleger sagen, er hätte Augenschwierigkeiten gehabt, weil einige Briefe er nicht selber geschrieben hat, sondern er einen Sekretär hatte. Aber damals war es üblich gewesen, dass Leute, die unterwegs waren, auch einen Sekretär hatten. Andere Leute meinten, dass seine Überheblichkeit, die er hätte, weil er sehr intelligent war, einer der intelligentesten Menschen überhaupt, dass seine Intelligenz ihn sehr blockiert hat. Andere Menschen meinten eben, dass er ja, gewisse andere Arten an sich hatte, die ihn also echt gequält hatten. Und Paulus schrieb in einem Brief, ich habe den Herrn oft gebeten, dass er diesen Stachel, der in mir sitzt, wegnimmt, denn der Teufel haut jedes Mal auf mich ein, weil dieser Stachel in mir sitzt. Wie oft habe ich Gott darum gebeten? Und Paulus sagt, der Herr gab mir zur Antwort, lass dir an meiner Gnade genügen. Und da ist mir was bewusst geworden. Gestern mit den Texten, die ich gleich vorlesen werde, aus dem Alten Testament, sowie dann das, was Paulus sich immer so gewünscht hat. Ich glaube, wir Christen werden erwachsen dadurch, dass wir in unserem Glaubensleben Erfahrungen machen, damit wir wachsen können. Das heißt also, wir müssen gewisse Dinge einfach durchlaufen, um erwachsen zu werden. Um eine nächste, versteht mich jetzt bitte nicht falsch, eine nächste Position einzunehmen. Vielleicht auch einen nächsten Auftrag einzunehmen. Vielleicht auch, um gewisse Menschen auch zu verstehen. Und Gott lässt uns auch in gewissen Dingen einfach da drinne, um wirklich erwachsen zu werden. Und das Einzige, was wir wirklich brauchen um diese Zeit, ist Gnade und Barmherzigkeit. Zwischen beide Dinge, zwischen Gnade und Barmherzigkeit, besteht ein Unterschied. Nämlich die Gnade ist das, was Gott mir gibt, weil er bei mir ist und mir hilft. Und Compassion, also Barmherzigkeit, etwas, wo Gott in mich hineingreift und mich heilt. Gnade und Barmherzigkeit sind beide Dinge, die beide eine große Rolle spielen in unserem Glaubensleben. Glauben, Barmherzigkeit und Gnade, diese drei sind Komponenten, die wir nicht voneinander lösen können und nicht dürfen. Denn wenn wir eine Komponente von der anderen Komponente lösen, bricht das Ganze in sich zusammen. Also unser Leben, unser Glaubensleben besteht aus Gnade, aus Glauben und Barmherzigkeit. Das sind die Grundsäulen, die Gott uns jeden Tag in uns hineinströmen lässt. Und das ist so das, was wir annehmen können für uns. Ist egal, gerade wo du steckst, in welcher Situation du steckst. Egal. Lass diese drei Dinge einfach auf dich wirken. Und das ist toll. Und ich möchte euch einfach mal das Reden Gottes mal in meinem Leben so mal einmal vorstellen. Vielleicht denkst du, das ist ein ganz normaler Text. Ne? Da habe ich schon Millionen Mal gelesen. Den habe ich auch schon tausendmal gelesen. Aber gestern sprach so Gott so in mich hinein. Das tat mir richtig gut, mit der Situation auch umzugehen, wo ich jetzt gerade drinnen stecke. Ich möchte euch das mal kurz vorlesen. Ich bin dir dankbar dafür, dass du schon so weit vorgegriffen hast mit der Barmherzigkeit und da habe ich ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr abzuschweifen. Ich hoffe, dass ihr eine Stunde mitgebracht habt. Also eine Stunde brauche ich ungefähr. Nein, natürlich nicht. Ja, ich lese euch mal kurz vor. Ihr Gesichter sind schon toll. 2. Mose 33, 14 bis 17. Naja, war ja, das ist mir wieder groß geschrieben hier. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Also es geht darum, Gott hat Israel aus der Ägypten hinausgeführt. hat ihnen die 10 Gebote gegeben, das Zelt der Begegnung ist entstanden, Verhaltensregeln unter den Leuten ist geklärt worden. Also wirklich Gebote, 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 Gebote. Ich glaube, unendlich viele Gesetze, wo die Leute da schier dran verzweifelt. Und als Mose auf den Berg ging, was haben die Leute gemacht? Da haben sie ein goldenes Kalb gegossen, weil sie was anbeten wollten, was da greifbar ist. So, Gott kommt runter, stinksauer und will die alle umbringen. Und Mose tritt also gewaltig für sein Volk ein, also für die Leute ein. Gott sagt ja was zu ihm: Die sind einfach starrsinnig. Ich habe keinen Bock mehr auf die. Sagt er mal bitte in meiner Sprache: Ich habe keine Lust mehr. Ja, immer, ich komme mit meiner Gnade, mit meiner Liebe, ich befreie euch, ich gebe euch zu essen und ihr tritt mich mit Füßen. Da hat Gott keinen Bock mehr drauf. Und Mose tritt da wirklich für sein Volk ein. Das war wirklich, das hat mich so in meinem Inneren auch so berührt. Mose sagte zum Herrn: Du befiehlst mir, dieses Volk nach Kanaan zu bringen, aber du hast mir noch nicht gezeigt, wem du mir senden willst. Du hast gesagt, dass du mich ganz genau kennst und ich deine Gunst gefunden habe. Gunst kann man auch mit Gnade bezeichnen. Ich deine Gnade gefunden habe. Wenn du nun wirklich mit mir bist, dann lass mich deine Pläne erkennen. Ich möchte dich besser verstehen und weiter deine Hilfe erfahren. Denke doch daran, dieses Volk ist dein Volk. Und wisst ihr, ich bin auch Ältester dieser Gemeinde. Ich trage Verantwortung für diese Gemeinde, ob man nun glaubt oder nicht glaubt. Ich stehe hier vorne in großer Verantwortung. Und oft ist man so, gerade so als Prediger von hier vorne oder als Ältester, dass man manchmal nicht weiß, was macht man jetzt richtig oder welchen Weg soll ich jetzt gehen. Und ich glaube, ob für den Frank sprechen zu dürfen, um für den Peter sprechen zu dürfen. Eigentlich für jeden, der in Verantwortung steht, der vorne auch Moderation macht. Und oft ist es so, dass man weiß, mache ich jetzt überhaupt das Richtige? Und nichts anderes ist hier auch bei Mose. Und da ist so fragend: Herr, zeig mir doch mal genau, was los ist. Kennst du das auch? Und wo du Gott fragst: Herr, nun sag doch genau mal bitte zu mir, was dein Plan für mich ist. Der Herr antwortete: Ich selbst werde, und jetzt auch für dich und für mich ganz wichtig, ich selbst werde dir vorausgehen oder vorangehen und dich in ein Land bringen, in dem du in Frieden leben kannst. Wow! Egal, was ich hier durchmache, egal, ob ich nun verstanden werde oder nicht verstanden werde, seine Gnade, seine Gunst bringt mich in ein gelobtes Land. Bringt mich zum Ziel. Ja, er dachte nicht, alles ist gut, alles ist klasse, um den Weg dahin zu gehen, sondern er sagt: Ich bringe dich ans Ziel. In ein Land, wo Milch und Honig fließen wird. Wow. Und dann ging mir gestern, als ich das gelesen hatte, dann kam mir so mit der Ukraine. Was sollen die Menschen dort denken, wenn sie das lesen? Und doch halten sie zusammen wie Pech und Schwefel. Trotzdem halten sie an diese Zusage fest. Wow. Mose erwiderte: Wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht von hier fort. Woran soll man denn erkennen, dass du zu mir und zu diesem Volk hältst? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sonst sollte uns unterscheiden von all den Völkern auf der Erde? Der Herr antwortete: Auch diesen Wunsch, den du gerade ausgesprochen hast, will ich dir erfüllen. Denn ich habe dich gnädig angenommen und ich kenne dich ganz genau. Mein Herz steht total wild. Ich weiß nicht, wie dir geht. Ja? Gott kennt mich ganz genau. Ich weiß genau, was mit dir los ist. Ich habe dich doch gnädig angenommen, habe doch keine Angst. Gute Rede, guter Sinn. Gerade in so einer Situation, wo man sich die Leute in Ukraine oder wo du gerade bist, dich gerade befindest, was mit dir los ist. Er geht mit dir dadurch. Er geht sogar voran. Er ist dein Bulldozer, sage ich mal dazu. Er räumt dir alle Schwierigkeiten aus dem Weg. Aber er ist in jeder Schwierigkeit, ist er da. Und keine Schwierigkeit der Welt ist größer als er. Nicht eine Schwierigkeit. Das ist Gnade. Das ist Barmherzigkeit. Und wisst ihr, und jetzt komme ich eigentlich zu der Predigt. Die Menschen damals dachten, wenn ich mache nur einen kurzen Rückblick auf letzte Woche für die Leute, die nicht da waren, ganz kurz. Oder die Leute, die da waren, doch nicht alles mitgekriegt haben. Vielleicht ist auch wichtig, dass man nicht hingehört hat. Dann tut mir immer noch leid mit dem Fahrrädern, die ich geklaut habe. Also ist das nicht. Ne? Also, ich habe mich letztes Mal erzählt, dass ich Fahrräder geklaut habe. Und mit Sicherheit war auch eins von euch dabei gewesen. Ja, auf jeden Fall, genau. Die Menschen früher dachten, wenn ich Gebote halte, die Gesetze halte, wenn ich perfekt werde, wenn ich gut werde, dann nimmt mich Gott an. Dann kann Gott mich nur annehmen, denn ich gebe dir, du gibst mir. Aber es ist nicht so. Alles das, was ich tue, läuft letztendlich darauf hinaus, dass es verkehrt ist. So Mist aber auch. Die 10 Gebote sind nicht haltbar. Da müssen wir uns doch mal klar darüber mal unterhalten. Wer von uns kann die 10 Gebote halten? Nicht einer. Wir schwindeln. Wir gucken mal gerne auf andere Frauen. Wir ehren nicht immer nur Vater und Mutter. Was gibt es noch? Wir stehlen. Und mal ganz ehrlich, ich habe dir ja mal die Geschichte erzählt mit den Stehlen. Ne? Also auch das ist Stehlen. Kugelschreiber von der Arbeit. Das ist alles Stehlen. Und Gott ist ein Gott, der darauf sehr achtet. Normalerweise. Und keiner von uns schafft, die 10 Gebote zu halten. Auch nun dann noch die 677.000 Millionen andere Gebote, die daran noch existieren. Wir kommen einfach nicht darum vorbei. Und letztendlich haben wir, in meiner Sprache zu reden, die A-Karte. Was soll man denn machen? Wir kommen denn aus der ganzen Sache raus? Und Gott weiß das. Dass durch Adam, was du gerade gut vorgelesen hast, durch einen Menschen, durch Adam, die Sünde in dieser Welt kam und sie wie ein Krebsgeschwür in uns festgefressen hat. Angefangen von unserer Kindheit, angefangen bis zum Tod, ist diese Sünde da. Und dagegen können wir nichts machen. Und die Sünde ist das, was uns trennt von Gott. Und die Sünde ist das, was uns trennt von Gott. Und wir kommen nicht zu Gott, wenn diese Sünde nicht ausgelöscht wird. Punkt. Und Gott sagt, ihr kriegt die 10 Gebote, um uns aber auch mal zu zeigen, dass wir eine Ordnung haben in unserem Leben. Aber auch zu zeigen, dass wir auf Gnade angewiesen sind, auf jemand angewiesen sind, der uns aus diesem Kladderadatsch, aus diesem Dreck herausleben kann, herauslieben kann. Und das ist allein gegeben worden durch Jesus Christus. Also alles das, was du tust, um Gott zu gefallen, um ewiges Leben zu bekommen, hat keine Chance. Das Einzige, was dir wirklich hilft, ist, seine Gnade in Anspruch zu nehmen. Darüber haben wir uns letzte Mal kurz drüber unterhalten gehabt. Es klappt nicht. Alles, was du tust, ist wie, als wenn du versuchst, an deine eigenen Barthaare versuchst, dich aus der Schlinge rauszuziehen. Ich möchte auch noch mal betonen, die Predigt heute ist nicht für Leute, die Jesus nicht kennen, sondern auch für dich, heute Morgen, der du sitzt, der schon viele Jahre im Glauben stehst und trotzdem ja irgendwo religiös verankert bist. Der meint, durch Religiosität Gott zu gefallen oder noch mal eine Schippe oben drauf zu setzen. Nochmal, ich will dir was sagen. So sehr wie Gott dich jetzt liebt, kann er dich nicht mehr lieben. Egal was du tust, Gott liebt dich. Und diese Liebe in dir muss Fuß fassen. Jesus sagte mal, siehe, ich stehe vor die Tür und klopfe an. Wer mir aufmacht, dort werde ich hineinziehen. Dort werde ich Wohnung machen. Und diese Wohnung ist nicht nur allein Jesus der Einzige, sondern Gott und der Heilige Geist. Diese drei Einigkeit zieht in mir ein. Nimmt nicht nur ein bisschen Platz, sondern zieht ganz ein. Wie oft meinen wir, der Heilige Geist zieht nur ein Stückchen in uns ein. Nein, wenn Gott sagt, ich ziehe in dir ein, dann hat er wirklich seinen ganzen Hausrat dabei. Ja? Da kommt er mit seinem Sohn, mit dem Heiligen Geist, mit all seiner Liebe strömt er in dich hinein und macht in dir Platz. So, und dann ist es so, dass du aus Gnade errettet bist, sagt die Bibel. Es ist Gnade, dass Gott in dir einzieht, was er ja gerade gut vorgelesen hat. Diese Gnade ist ein Geschenk. Diese Gnade kannst du dich nicht erarbeiten. Diese Gnade ist ein Vorgeschmack auf dessen, was dich erwarten wird. Nämlich ein Leben was phänomenal ist, was nicht nur später beginnt, sondern jetzt schon in diesen Diesseits ist. Und das ist gut. Gnade ist unverdientes Glück. Gnade ist Zuwendung, sowie die Barmherzigkeit und die Liebe. In Epheserbrief heißt es in Kapitel 2 ab Vers 8, der Frank hat das vorhin auch schon mal vorgelesen, aber ich möchte es noch mal vorlesen. Meine Güte. Ephesus, Kapitel 2. Vers 8. Ja, 2 Vers 8. Ich gucke gerade, die Zeilen sind so klein. Ja, ich glaube. Ja, jetzt habe ich es. Danke. Denn nur durch seine unverdiente Güte, Gnade, seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Christus glaubt. Glauben. Jesus sagte mal, wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich hinweg und versetz dich in Meere. Ja, hallo? Ja, wer glaubt denn dann richtig? Aber was Jesus damit sagen wollte, ist ganz einfach, vertrau mir. Wenn du heute sagst, ich will, alles andere werde ich dir schenken. Die Gnade, die Barmherzigkeit, die Liebe und das Verständnis dafür, das, was ich für dich getan habe. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Gott hat etwas aus mir gemacht. Gott hat etwas aus mir gemacht. Ich bin wieder ein Kind Gottes. In der Offenbarung heißt es, wir sind Kinder Gottes. Zu Königen und Priestern hat er uns gemacht. Durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus. Neu geschaffen. Du bist neu, wenn du an Jesus Christus glaubst. Du bist neu, auch wenn das Alte dich noch Pi sagt. Du bist in Gottes Augen neu. Paulus sagte mal, das habe ich dir letzte Woche auch gesagt, all das, was ich tue, das Gute, das, was ich vollbringen will, das kann ich nicht. Das vollbringe ich nicht. Das Böse, das, was ich verabscheue, das tue ich. Oh, ich armer Knopf, Jim Knopf, nein, ich armer Tropf, was soll ich denn machen? Und Paulus fällt nachher weiter fort in Kapitel 8. Und dann erzählt er auf die Hymne auf Gott, nichts kann mich trennen von Gott, nichts, gar nichts von seiner Liebe, die in Christus Jesus geankert ist. Also wir haben einen Anker in Jesus Christus. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun, um Gutes zu tun. Erst dann beginnt etwas, wenn wir an Jesus Christus glauben und dann und aus freien Stücken Gutes tun, nicht nur um Gott zu gefallen, sondern wirklich aus freien Stücken Gutes tun, dann beginnt Gutes wirklich gut zu wirken. Ich will nicht damit nicht sagen, dass Menschen, die jetzt hier für Ukraine einstehen, die nicht an Jesus Christus glauben, dort alles verloren geht. Das will ich damit nicht sagen. Hier geht es darum, einfach um die Ewigkeit. Hier geht es um die Erlösung des Menschen. Bitte versteht mich da nicht falsch. Auch wenn du jetzt rausgehst und die Menschen hilfst beim Abendessen, und, wenn du nicht glaubst und gehst raus und hilfst armen Menschen, ist es gut. Aber es hilft dir nicht, errettet zu werden. Das heißt nicht, oh, guck mal, hier, guck mal Gott, weil ich so vieles gemacht habe, jetzt musst du mich nehmen. Das ist falsch. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Gott hat für uns etwas vorbereitet, etwas, was total toll ist. Was total toll ist. Daran sollen wir festhalten. Was muss ich tun? Nichts mehr tun? Mich nur hinsetzen, wenn ich zum Glauben gekommen bin? Nein. Der Glaube treibt mich zu etwas. Der Glaube ist eine Überzeugung, die zwar wie ein Senfkorn in mein Leben anfängt, aber wenn einmal ein Senfkorn wächst, wird es zu einem mega großen Baum. Ab wann beginnt denn eigentlich ein Baum oder eine Pflanze zu wachsen? Gärtner, ab wann? Was muss rein? Was brauche ich, damit eine Pflanze wächst? Dünger, genau, Wort Gottes, super. Wasser, unbedingt. Ohne Wasser nichts drin. Wort Gottes. Was noch? Sonne, Licht, genau. Und wo kriegen wir Sonne als Christen? Wo? In welcher Gegenwart? Unter Gegenwart Gottes. Und wo finden wir die meistens? Nicht nur draußen bei anderen Menschen, sondern auch hier in der Gemeinde. Das brauchen wir, um zu wachsen. Das brauchen wir, um zu wachsen. Es gibt keine Einzelkämpfer unter Christentum. Gibt es nicht. Die Leute sind zum Tode verurteilt. Weil wir brauchen Sonne, wir brauchen Wasser, wir brauchen Dünger, wir brauchen auch andere Pflanzen. Man hat festgestellt tatsächlich in der Wissenschaft, dass Pflanzen untereinander kommunizieren. Die Gärtner wissen wohl, glaube ich, am meisten. Wenn du eine Pflanze irgendwo alleine in einem Raum stellst, auf Wasser gibst und ein bisschen Sonne drauf fällst, wächst die nicht so besonders. Und dass sich einer hat mal ausprobiert, da hat er noch andere Pflanzen beigestellt. Und siehe da, die Pflanze, boop, die wuchs wie verrückt. Alles. Und so ist es auch unter Christen, unter uns. Menschen sowieso brauchen Gemeinschaft. Menschen, die keine Gemeinschaft haben, sind auf verlorenen Posten. Der Glaube wächst in der Gemeinschaft und somit auch das Vertrauen auf Gott. Und somit kann auch Gott mir entgegenkommen in Gnade und Barmherzigkeit. Da spüre ich die Gnade und die Barmherzigkeit. Denn viele Geschwister kommen mir entgegen und sagen, Andi, ich habe für dich gebetet. Und ich bin dankbar dafür, das ist Gnade Gottes. Ich denke an dich. Das ist Gnade Gottes durch meinen Bruder, durch meine Schwester an mich. Oder dass einer mich im Arm nimmt. Oder sagt, hör mal, Andreas, ich habe da und die Tablette. Oder dieses Medikament, oder keine, und ich habe das mal so und so probiert, um meinen Blutdruck runterzukriegen oder mit einem Tinnitus klarzukommen. Das ist Barmherzigkeit Gottes an mir, dass Gott über meinen Bruder, über meine Schwester in Barmherzigkeit zu mir kommt und mich heilt. Wir verlangen oft Wunder, dass Gott Wunder tut. Aber Gott tut jeden Tag an uns Wunder. Jeden Tag an uns Wunder. Durch meinen Bruder, durch meine Schwester. Gott kommt nicht mit einem Riesenbums, eher in ein Säuseln. Denken wir mal dran, was er getan hat mit Elia. Er war nicht zu finden, in einem Gewitter war er nicht zu finden, in einem Feuersturm war er nicht zu finden, in einem Orkan war er nicht zu finden, in einem Erdbeben war er nicht zu finden. Wo war er zu finden? Bibelkenner. In ein Säuseln. Und so ist Gott auch heute zu uns. Gott kommt nicht mit einer, er kann ja, überhaupt kein Problem, weg sind wir. Aber Gott kommt tatsächlich in Gnade und Barmherzigkeit in ein Säuseln, wie ein Kind. Gott kam in dieser Welt in ein Kind. In ein Säugling, in einen Stall. Und Gott starb wie ein Verbrecher, sein Sohn starb wie ein Verbrecher am Kreuz. Nichts Großartiges. Aber seine Geburt und sein Tod und seine Auferstehung hat eine ganze Welt verändert. Und das war kein Bums und das war kein Knall, das war kein Erdbeben. Jesus ist gestorben wie einer von vielen Verbrechern. Machen wir uns nichts vor. Und seine Geburt war nicht, oh, sondern er ist nicht geboren wie ein König, sondern eher wie ein Bettlerkind in einen Stall oder in eine Höhle. Und seine Auferstehung, die ist nicht großartig geknallt, bumm, überall Licht, sondern es haben nur die Leute erfahren, in erster Linie, die mit ihm zusammen waren, die seine Gemeinschaft, die seine Nähe gesucht haben. Also wenn du Gott kennenlernen möchtest, dann suche ihn nicht in einem Bums, in einem Riesenknall, sondern tatsächlich in seiner Gemeinschaft, in seiner Nähe, in einem Säuseln, in seiner Stille. Ich glaube schon, dass Gott heute Rockmusik mögen würde. Oder keine Ahnung. Oder dass Jesus heute bestimmt auch in einen Mega-Gottesdienst hereingehen würde. Aber Jesus hat immer persönlich auf den Menschen zugewirkt, in seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit. Und die hast du jeden Tag frei. Jeden Tag kannst du sie haben. Jeden Tag ist die Gnade neu. Jeden Tag ist deine Barmherzigkeit neu. Mensch, halt dich daran fest. Wenn du nichts mehr hast, aber daran halt dich fest. Und gerade ihr Alten, die Kriegsjahre überlebt haben, gerade die Ria, glaube ich, dass es wirklich das Einzige war, was ihr hattet, die Gnade und Barmherzigkeit und die Gemeinschaft. Wir jungen Leute, die sagen wir extra noch, wir junge Leute, ne? So Ria sind wir ja noch jung. Und wir haben Gott sei Dank solche großartigen Dinge, diese schlimmen Dinge nicht so erlebt. Nicht im vollen Bewusstsein, vielleicht. Aber was wir lernen müssen, ist, in der Zeit, die auf uns zukommen wird, wo uns Gott nach Hause bringen wird, dass wir an seine Fersen heften bleiben. Gott rennt nicht voran. Gott rennt nicht voran, sondern geht in ein Tempo, das wir mitgehen können. Gott wird nie schneller laufen als du nicht gehen kannst. Andersrum ist es, wenn Gott dir entgegenkommt und sich freut, dann rennt er auf dich zu. Sieh mal an dem verlorenen Sohn. Hey, halte daran fest. Es ist egal, was auf uns noch zuknallen wird. Gnade. Gott ist da in seiner Gnade. Einige Verse noch aus dem Galaterbrief. Paulus, gib mir noch 5 Minuten. Es wird keine Stunde, versprochen. Gib mir noch 5 Minuten. Paulus weiß um den Kampf der Gemeinde. Und in Galatien, im Galaterbrief, heißt es, da war eine Gemeinde, die super angefangen hat zu laufen im Glauben. Und dann auf einmal kamen Leute von außerhalb hinzu und redeten denen ein, ihr müsst noch die Gebote halten. Ihr müsst jenes tun, ihr müsst dieses tun, ihr müsst euch noch vielleicht noch beschneiden lassen, ihr müsst die ganzen Feiertage heiligen und so weiter und so weiter und so weiter. Alles das, was im Alten Testament geschrieben worden ist. Und da geht Paulus richtig auf die Barrikaden. Der war richtig wütend, der war richtig angepinkelt. Und da möchte ich euch mal ein Stück daraus vorlesen. Galater 2, ab Vers 15. Zwar sind wir beide durch unsere Geburt Juden und stammen nicht aus einem anderen Volk, das Gott nicht kennt. Trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir allein durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn wie die Heilige Schrift sagt, findet kein Mensch durch gute Werke Gottes Anerkennung. Hier geht er nochmal drauf ein. Das war Paulus sehr wichtig. Wenn aber auch wir Juden allein durch den Glauben an Christus Anerkennung bei Gott finden wollen, dann sind wir ebenso wie die Menschen aus anderen Völkern, nämlich ohne das Gesetz. Bedeutet dies nun, dass Christus zum Komplizen der Sünde wird, wenn durch den Glauben an ihn das Gesetz aufgehoben ist? Auf gar keinen Fall. Nicht Christus, sondern ich selbst bin ein Komplize der Sünde, wenn ich dem Gesetz wieder Geltung verschaffen will. Ich bin frei und nun will ich wieder zurück. Dann mache ich mich zum Komplizen der Sünde. Das heißt, ich sage der Gnade auf Wiedersehen. Ich will doch lieber durch Gesetz gerechtfertigt werden. Da geht Paulus gleich nochmal genauer drauf ein. Dass Christus zum Komplizen der Sünde wird, wenn durch den Glauben an ihn das Gesetz aufgehoben ist, auf gar keinen Fall. Nicht Christus, sondern ich selbst bin ein Komplize der Sünde. Wenn ich dem Gesetz wieder Geltung verschaffen will, das ich vorher als nutzlos erkannt habe. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. So bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Niemals werde ich dieses unverdiente Geschenk Gott ablehnen. Könnte ich nämlich durch das Befolgen des Gesetzes von Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht für uns sterben brauchen. Ist er mal so bewusst geworden? Warum halten wir noch an Dinge fest, die uns blockieren? Ich meine jetzt nicht, fahr mit 200 Stunden durch die Ortschaft, da meine ich nicht. Also Gesetze sind schon da, aber alles andere, was mich blockiert in meiner Nachfolge oder zum Glauben an Jesus Christus, was mich blockiert, abzulegen. Jesus sagt, ich habe euch befreit, befreit durch seine Gnade. Wir sind freie Christen. Wir unterstehen keiner Kirche. Wir unterstehen keinem Dogma. Keinen Dogma. Wir sind frei vom Gesetz. Frei vom Gesetz. Das, was zählt, ist die brüderliche, geschwisterliche Liebe untereinander. Unter Verhalten vom Staat. Paulus sagt, da muss man mal später mal drüber schreiben, mal predigen. Aber hier gilt für heute: Du bist frei, wenn du an Jesus Christus glaubst. Frei. Ist das nicht toll? Kein Druck mehr. Du bist abhängig von seiner Gnade und die ist unendlich viel. Du bist abhängig von seiner Barmherzigkeit und die ist unendlich viel. Du bist abhängig von seiner Liebe und die ist unbeschreiblich viel. Ich möchte euch ein Bild mit nach Hause geben über Gottes Liebe, wie unbegreiflich groß sie ist. Jedes Jahr, der Mount Everest ist uns bekannt, 8.848 Meter ist er hoch, ja? Der höchste Berg der Erde. Kann man lange hochlaufen. Stell dir Folgendes vor: Ein Spatz unten am Sockel fliegt jedes Jahr hoch zur Spitze des Mount Everest und wetzt seinen Schnabel daran und fliegt wieder runter. Das macht er sein Leben lang immer wieder, immer wieder. Und wenn dieser Berg, dieser Mount Everest, abgetragen ist vom Wetzen seines Schnabels bis auf den Grund, dass nur eine plane Ebene ist, dann ist erstmal ein Tausendstel seiner Liebe vorbei. Das ist ein Bild, oder? Wie soll man sonst erklären, wie groß Gottes Liebe ist? Unendlich groß ist seine Liebe zu dir. Zum Schluss, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der seine Werke tut, das ewige Leben habe. Ne? Ist er so? Amen.